Wir sind im Zenit. Heute Abend spielen hier Wir sind Helden. Zwei der Helden sind heute da, Marc und Pola Roy. Und ihr habt ja jetzt seit einem halben Jahr etwa ein drittes Album raus, heißt So und So. Die erste Frage, wie kamst du zu diesem Titel? Ich habe von manchen gehört, dass sie es Sound So ausgesprochen haben. Wie kamst du zu diesem Titel So und So?
Es kam zu dem Titel So und So, nachdem wir eigentlich lange Zeit einen anderen Titel hatten für das Album, einen Arbeitstitel, nämlich An die Arbeit, der lange eigentlich Albumtitel werden sollte. Dann haben wir kurz vor Schluss festgestellt, dass er erstens nicht so wirklich das Album repräsentiert, wir außerdem uns nicht in die Wirren der Definition des Arbeitsbegriffes zu tief begeben wollten. Und haben deswegen kurz vor Schluss das dann nochmal umgeändert, haben geguckt, ob es vielleicht irgendwas gibt, irgendeinen Songtitel gibt, der stellvertretend für die Inhalte der anderen Songs auch stehen könnte, und sind dann bei So und So hängen geblieben. Bei So und So geht es ja viel um Identität und wie die Dinge so sind. Und dann haben wir festgestellt, dass es eigentlich in fast jedem Song mehr oder weniger um dieses Thema geht, um Wahrnehmung, um Festlegung. Und fanden dann So und So auch gerade in seiner, auf den ersten Blick, so ein bisschen Schwammigkeit, dann aber sehr passend.
Welche Bedeutung hat So und So? Ist das einfach So und So?
Na, So und So in dem Fall steht ein bisschen wie Jedermann oder so. Also ist ja auch groß geschrieben, der So und So. Wir sind ja alle irgendwie ein So und So. Kommt natürlich sehr auf den Blickwinkel an, was für ein So und So. Und deswegen ist unsere Platte auch ein So und So.
Jetzt schon die dritte Platte. Die erste gab es vor 4 Jahren, ja. 2000, muss ich zurückrechnen, 3. wie habt ihr euch seitdem verändert? Wie ihr an die Sache herangeht, wie ihr eure Musik macht? Habt ihr euch seitdem verändert, entwickelt, oder sind es immer noch die gleichen Helden wie damals?
Na, wir versuchen uns eigentlich immer zu entwickeln, so bei jeder Platte zu lernen aus den Erfahrungen der letzten. Und wir wollten jetzt bei So und So, haben wir versucht, uns irgendwie auch wieder auf die Anfänge zu besinnen, so auf das, was für uns die Reklamation ausgemacht hat, und das irgendwie zu kombinieren mit der Entwicklung, die wir dann auch über das zweite Album hatten, also mit dem Wachstum als Band und so, und haben versucht, eigentlich ein bisschen eine Kombination aus beiden Alben herzustellen, chemisch.
Was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was ich auch gelesen habe und mir dann aufgefallen ist, es sind weniger Synthesizer als beim ersten Album, dafür mehr Bläser, was, glaube ich, ein Wunsch von Judith war, habe ich gelesen.
Also ganz offen gesagt, es ist nicht ein einziges Blechblasinstrument auf dem Album. Das Album, auf dem wir tatsächlich immer wieder Bläser im Studio eingeladen hatten, war von Hirn Blind, war das zweite Album. Beim dritten Mal war es so, dass wir passend zu unserer ein bisschen auch Leichtsinnigkeit, mit der wir dieses Album aufgenommen haben, was uns auch, glaube ich, in dem Moment ganz gut getan hat, oft gesagt haben, ach, das machen wir jetzt mit dem Sinti. Gar nicht versucht haben, einen Bläser-Sound zu finden, der wirklich nach Bläser klingt, weil das irgendwie dann manchmal auch, oder halt so billig klingt, dass man sofort raushört. Insofern ist das wahrscheinlich, wenn es heißt, da sind mehr Bläser drauf, ein Gerücht, weil ich glaube, man hört sie auch nicht raus.
Spiegel Online hat eine tolle Beschreibung für euch letztens mal gedruckt. Und zwar beschreiben sie euch als Sprachrohr der hippen, kritischen Intelligenz. Seht ihr das genauso, oder?
Ja, das sehen wir nicht so. Ich finde zum Beispiel, also was wir oft auch hatten, ist der Begriff Klassensprecher einer bestimmten Generation und ähnlich auch Sprachrohr einer bestimmten Gruppe, finde ich gefährlich, weil wir nichts anderes tun, als uns ja so auszudrücken oder über Dinge zu sprechen, wie es auch bei uns im Freundeskreis üblich ist und wo, glaube ich, auch ganz, ganz viele andere Leute sich wiederfinden können. Und da allein daher finde ich es ein bisschen anmaßend. Es gibt genug junge Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und genauso sich gerne zu Themen äußern und auch vielleicht nicht ganz doofe Sachen sagen.
Unter anderem ja Juli oder viele andere deutsche Bands, die ja so den Geschmack an euch entdeckt haben, deutsche Musik zu machen und den jetzt auch tun. Was ist das Besondere an Wir sind Helden im Vergleich zu den ganzen anderen Deutschen?
Also es ist schon schwierig, glaube ich, eine Band selber zu fragen, was sie von anderen Bands unterscheidet, weil da ja auch so ein Abgrenzungswille vielleicht dahinter stecken müsste, um das auch messerscharf dann zu formulieren. Und genau das ist auch etwas, was für uns untypisch wäre, zu sagen, wir sind anders, weil wir machen genau dies und das machen die anderen nicht. Das würde ich, glaube ich, dann doch lieber eher den Außenstehenden überlassen, mit der Bemerkung, dass wenn man uns jetzt nicht abgrenzt, wäre das auch kein Weltuntergang.
Wie ist denn das Verhältnis zu euren Fans? Sind das die kreischenden Teenager, die euch hinterherlaufen und euch auf der Straße erkennen? Oder habt ihr solche Fans überhaupt gar nicht?
Nee, also so kreischende Teenager haben wir nicht so viele. Es liegt, glaube ich, daran, dass ich mich in letzter Zeit so ein bisschen zurückgenommen habe in meinem Interviewgebaren. Also ich würde mal sagen, so jetzt, wir sind ja gerade auf Tour und wenn man sich so das Publikum anguckt, fällt einem auf, dass es dann doch sehr gemischt ist, aber schon eher so, sagen wir mal, ab Anfang, Mitte 20 bis weit über die 60. Also es ist ein gemischtes Publikum, schon auch junge Menschen dabei, aber wir sind dann doch nicht die Teenie-Band geworden, die wir hätten werden können.
Das klingt so ein bisschen resignierend. Ihr hättet gerne ein Teenie-Band werden wollen.
Wir haben alles versucht, aber irgendwie... Nee, das war für uns ja von Anfang an ein bisschen schwierig, weil wir sind ja so als Indie-Band gestartet und dann kam ein relativ großer Erfolg, der dann auch uns in den Mainstream gebracht hat. Und das sind dann schon auch Momente, wo man sich so fragt, wollen wir das eigentlich und wollen wir da eigentlich stattfinden und so. Und dann kommt dann auch so Teenie-Presse und so, gegen die wir überhaupt nichts haben, aber wo man dann irgendwann merkt, so, okay, aber da so richtig findet man sich dann nicht und Home-Stories und irgendwelche Starschnitte und so passt nicht so zu uns. Und ich glaube, das haben die dann auch gemerkt irgendwann, dass auch, dass das für die auch nicht so bringt. Und jetzt haben wir, sagen wir mal, ein nettes Nebeneinander, finden da aber nicht so richtig statt.
Werdet ihr denn auf der Straße erkannt? Könnt ihr ungestört einkaufen gehen, Bus fahren, U-Bahn fahren? Oder werdet ihr da schon erkannt und die Leute sagen dann, ich will ein Autogramm haben? Oder?
Es gibt natürlich hin und wieder einen Autogrammwunsch auch auf der Straße. Nach meiner Einschätzung allerdings ist es so, dass in den allermeisten Situationen, in denen wir erkannt werden, die Leute dann eher mal kurz die Köpfe zusammenstecken und dann war es das auch und vielleicht hört man dann vielleicht noch seinen Bandnamen einmal gezischt irgendwo in der Ecke. Das ist, glaube ich, auch geht auch damit einher, dass wir halt nicht so wahnsinnig im Teenager-Modus stattfinden. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir in Österreich interessanterweise eine etwas andere Wahrnehmung hatten oder eine Parallelentwicklung, die schon mehr zum Beispiel in das so Teenager-Bewusstsein eingedrungen ist. Und das war zum Beispiel auch daran zu erkennen, dass auf der Straße dann die Begegnungen etwas hysterischer stattgefunden haben als in Deutschland, aber auch wiederum daran zu erkennen, dass wenn man zum Beispiel gerade keine Single veröffentlicht, dass die Leute dann einen gar nicht wahrnehmen, dass es also ein sehr sensibler Bereich ist. Also wenn man halt Musik macht für sehr junge Leute, die sind heute hier und morgen bei der nächsten Band. Und das ist halt eine Entwicklung, die wir in Deutschland zum Beispiel nicht gemacht haben, was ich finde, dass ich auch nichts gegen Teenager, aber was sich so im Großen und Ganzen auch, weil wir halt auch keine Teenager sind, ganz passend anfühlt.
Wie ist das Verhältnis zu den Medien? Also sagt ihr euch vor so einem Interviewtermin, oh nee, jetzt nicht schon wieder und eh immer dieselben Fragen, keine Lust mehr? Oder?
Ich denke, dass wir unser Verhältnis zu Medien beziehungsweise unseren Appetit auf Medien bisher nicht selber kaputt gemacht haben. Ich glaube, das hängt davon ab, immer wie sehr man sich sehenden Auges prostituiert und mit Medien zusammenarbeitet, auf die man eigentlich keine Lust hat, von denen man aber glaubt, dass man sie braucht und denkt, das werde ich jetzt mal eben machen, danach ist eh Armbrot und dann ist es egal. Und dieses Gefühl dann kumuliert. Wenn man das ganz häufig macht, hat man, glaube ich, einfach die Schnauze voll und fängt an, eine Rolle zu spielen. Und wir haben von vornherein aufgepasst, was wir machen, mit wem wir sprechen. Das soll auf keinen Fall arrogant rüberkommen, aber es war auch mit aufgrund dieser Überlegung einfach zum Beispiel mehr Dinge ab als zuzusagen. Also mehr Anfragen, was Interviews betrifft. Und da sind wir bis heute gut gefahren. Wir machen das jetzt seit einem halben Jahrzehnt und wenn ich jetzt ein Interview habe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie eine Rolle spiele und Leuten irgendwas erzähle, damit es besser aussieht, sondern wir treffen dann meistens natürlich auch auf Fragende, die Fragen stellen, die man vielleicht auch im Großen und Ganzen gerne beantwortet.
Was war so die verrückteste Falschmeldung bisher aus dem Medium, wo ich gesagt habe, Mensch, was berichten die für ein Mist, das haben wir nie gesagt oder das ist nie so rübergekommen?
Ich glaube, also es ist jetzt kein Weltuntergang oder keine dramatische Hintergrundgeschichte, aber so das Absurdeste war einfach deswegen absurd, weil es wirklich offensichtlich komplett und frei erfunden war, als Judith neben irgendwelcher Edelklamotten irgendwie abgebildet wurde in irgendeiner extrem unwichtigen Zeitung und ein erfundenes, wirklich vier-sätziges Zitat, warum sie auf diese Markenkleidung stünde. Und das sind natürlich Sachen, da fragst du dich, was denkt der Mensch an dem Tag am Schreibtisch mit dem Foto von Judith und seiner Schreibmaschine oder seinem Computer, wie wir reagieren, dass wir das, was wir darüber denken, wenn wir sowas sehen. Und sowas lassen wir uns auch nicht gefallen. Also dann gibt es natürlich, sowas hat ein Nachspiel.
Was wir wirklich dann lernen mussten oder mittlerweile hoffentlich gelernt haben, war, dass Ironie sich ganz häufig nicht überträgt, vor allem übers Radio, wenn man den Sprechenden nicht sieht. Und wir häufig so einen Humor haben, der so irgendwas ganz ernst postuliert, was aber eigentlich nicht stimmt. Und jedes Mal, wenn so ein Witz gemacht wurde im Radio, kam dann irgendwann mal über fünf Ecken raus, dass jemand dachte, das sei so. Ob man sagt, ja, ich habe mich jetzt von Judith getrennt und so, wir haben uns scheiden lassen und so, da kamen dann irgendwie Mails und echt stimmt es. Oder dass man so, wir spielen auch manchmal ganz gerne so ein bisschen arrogante Rockstars, so. Auch so bandintern und so. Und wenn man das dann aber im Radio macht, dann verstehen das viele Leute nicht und denken so, alles klar, der ist jetzt ein arroganter Rockstar geworden. Und das ist ein Lernprozess, ja, da wo man sich dann angewöhnt, nach so Witzen dann zu sagen, Achtung, das war jetzt ein Witz, haben wir nicht so gemeint, stimmt alles nicht oder so. Aber da gab es schon einige falsch verstandene Witzmeldungen.
Hier in München spielt ihr jetzt im Zenit, zu einer mittelgroßen Location, würde ich sagen. Im Juli haben wir beide euch schon bei der 9-11-Sause gesehen, in einem sehr kleinen Club. Gleichzeitig spielt ihr aber auch bei großen Festivals. Was habt ihr da lieber? Also lieber was Kleines, Intimes oder lieber eine große Bühne vor 50.000 Zuschauern?
Also grundsätzlich ist glaube ich, der Wechsel reizvoll, dass man, wenn man eine Zeit lang zum Beispiel in größeren Hallen spielt, sehnt man sich dann wieder nach kleineren Clubs und aber auch umgekehrt. Wenn man dann so eine kleinere Clubtour macht, denkt man so, ah ja, so eine große Bühne, ein großes Festival ist schon toll. Also ich persönlich habe so meine Idealhallengröße gefunden, die liegt so bei 1500 Leuten, weil ich da das Gefühl habe, es ist immer noch so Punkrock, es ist immer noch so man sieht die Leute einzeln und hört auch so die einzelnen Leute raus, wenn beim Applaus und beim Brüllen. Es ist aber trotzdem schon so eine Masse, die dann sich so bewegt. Also das ist meine Lieblingsgröße, es verändert sich aber auch ständig.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich spiele am liebsten in Stadien. Da hat Pola schon recht. Also ich glaube, um mal ganz ehrlich zu sein, am liebsten spiele ich in wirklich sehr kleinen Clubs mit dem Bewusstsein, dass ich das gerade freiwillig mache und viel größer spielen könnte.
Jetzt in diesem Sommer habt ihr ja auch unter anderem bei Rock am Ring gespielt und da an einem wissenschaftlichen Experiment teilgenommen. Da ging es darum, durchs Hüpfen ein Erdbeben auszulösen. Was war das?
Das war tatsächlich ein wissenschaftliches Experiment, sehr einfacher Natur, nachvollziehbar, aber dafür natürlich auch interessant für eine Kindersendung. In diesem Fall war das Quarks und Co. Die haben gefragt, ob wir uns eine Minute Zeit nehmen können während eines großen Auftritts. In diesem Fall hat sich für uns dann dieses Festival angeboten, die Leute drum zu bitten, einmal gleichzeitig aufzuspringen oder zu springen und damit aufzutreten. Und die haben an verschiedenen Stellen in verschiedenen Entfernungen Seismographen aufgebaut. Und in diesem Versuch ging es halt darum, wie weit schaffen es die Leute, 40.000, 50.000 Leute, einen Seismographen letztendlich zu beeinflussen, 2 Kilometer entfernt, 4 Kilometer, 10. Und das war letztendlich das Ergebnis. War jetzt nicht so faszinierend. 1 Kilometer Entfernung hatten wir ein Ergebnis noch. Aber ich fand es spannend.
London, Paris, Brüssel und weitere große Städte wart jetzt unterwegs gewesen in diesem Jahr. Wie kommt es zu diesem Erfolg, dass er auch außerhalb von Deutschland zum Rocken anfängt?
Wir haben schon sehr lange Mails aus dem nicht deutschsprachigen Ausland bekommen. In der Regel Mails von Leuten, die dann Deutsch interessiert sind, aber auch von Leuten, die kein Wort verstehen und sich einfach nur an der Musik erfreuen, was für uns natürlich in Deutschland als textlastige Band wahrgenommen auch interessant ist oder gerade interessant ist. Und sagen wir mal, dieser doch sehr deutlich oder starke, schnelle Erfolg in Deutschland hat natürlich in den europäischen Metropolen dazu geführt, dass wir natürlich auch viele deutsche Zuschauer haben können. Das ging ja schon vor 2 Jahren los. In London oder Paris gibt es natürlich viele Deutsche. Und die wiederum bringen dann ihre einheimischen Freunde, WG-Mitbewohner irgendwas mit. Und das sehe ich so ein bisschen als den Grundstein des Ganzen. Und seitdem hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Ich würde sagen, es sind genauso viele Deutsche da wie vor meinetwegen 3 Jahren oder 2 Jahren. Aber die Zahl der jeweiligen Einheimischen wächst. Und das ist natürlich für uns sehr spaßig, weil das ein kleines Sahnehäubchen auf Natur ist.
Also auch ein kleiner Kulturaustausch so gesehen.
So gesehen auch ein Kulturaustausch. Und vielleicht das Beste wäre mal irgendwann mit einer Band aus Frankreich oder London tatsächlich so einen Tourtausch zu machen. Wir supporten die Band dort und umgekehrt. Aber das werden wir mal sehen, ob das mal klappt.
Apropos Kulturaustausch, manche von euren Songs habt ihr ja auch auf Französisch gesungen, beziehungsweise einen Song sogar auf Japanisch. Wie kam es dazu und würde es euch reizen, auch mal ein ganzes Album in einer anderen Sprache zu machen als Deutsch?
Also es kam tatsächlich dazu, nachdem wir eben überlegt haben, ob wir mal im angrenzenden Ausland spielen wollen oder nicht. Und nachdem wir dann uns dazu entschlossen hatten, gesagt haben, okay, wir gehen auch mal nach Frankreich und so, kam dann natürlich sofort die Idee auf, okay, so als Gastgeschenk könnte man da mal was übersetzen und so, dann gibt es da die französische Plattenfirma von unserer Plattenfirma, die sich dann natürlich auch sehr drüber freut über sowas und Judith war da sofort dann auch Feuer und Flamme, so, sie hatte auch eine kleine Übersetzerleidenschaft und hat dann sich jetzt für die französischen Versionen mit Aurélie zusammengesetzt, mit der Aurélie aus dem Song auch. Und hat die Übersetzungen gemacht. Genauso die englischen Versionen sind dann entstanden. Oder es gibt eigentlich nur eine englische Version, ehrlich gesagt. Und dann eben haben wir uns gedacht, ja, aber es ist aber irgendwie auch bescheuert, wenn wir jetzt irgendwie auf Englisch und Französisch und so, wenn, dann müssen wir irgendwie auch noch was Absurdes nehmen und haben uns dann Japanisch auserwählt und dann tatsächlich den Song auf Japanisch gemacht, der dann, wie ich finde, musikalisch auch nochmal gewonnen hat, weil das Japanisch so eine ganz andere Rhythmik hat auch und so das sehr gut gepasst hat. Also das fand ich eigentlich so das Bemerkenswerteste an der Version, dass sie einfach musikalisch nochmal gewonnen hat. Es hat sogar so weit geführt, dass Radiosender in Berlin den gespielt haben immer mal wieder, anstatt der deutschen Version.
Du und Judith seid ja jetzt seit Dezember Eltern. Wie verträgt sich das so? Auf der einen Seite die Elternrolle, auf der anderen Seite die Rolle als Musiker, wo man auf Tour ist. Geht das?
Ja, also ich glaube, wie bei allen jungen Eltern ist es natürlich, flucht man auch immer mal wieder und geht auf dem Zahnfleisch und so. Aber wir waren dann doch sehr glücklich, nachdem wir relativ früh dann festgestellt haben, dass es sich vereinbaren lässt, eben unser Beruf und Familie gleichzeitig, was ja nicht selbstverständlich ist, mussten dann eben den gemieteten Nightliner immer wieder umbauen und auch die Tagesabläufe irgendwie so strukturieren, dass das natürlich geht mit so einem Baby. Aber ich glaube, was ja im Endeffekt dann am wichtigsten ist für ihn, hat das bis jetzt sehr gut funktioniert. Also er wächst so ein bisschen wie in einer Großfamilie auf, so Zirkuskind. Und glaube, das ist gar nicht so das Schlechteste, wenn er von Anfang an lernt, irgendwie sich auch auf andere Leute zu beziehen. Und ich glaube, es ist dann für den Rest der Tour-Crew auch irgendwie eine schöne Abwechslung, mal zwischen den ganzen Kabeln auch mal ein Baby durch die Gegend zu tragen. Also, ja, wir sind ganz guter Dinge. Trotzdem dann auch irgendwann froh, wenn die Tour vorbei ist und es alles wieder ein bisschen ruhiger wird.
Letzte Frage. Wer sind eure Helden?
Ich glaube, wir haben gar nicht so Helden. Also es gibt, glaube ich, immer mal wieder auch so Persönlichkeiten, die uns in irgendeiner Art und Weise inspirieren, sei es jetzt aus dem Freundeskreis oder sei es jetzt auch aus den Medien. Also man könnte jetzt, was weiß ich, Mahatma Gandhi nennen oder man könnte auch irgendwelche Fußballer nennen oder so. Also das wechselt immer sehr, aber so Helden haben wir eigentlich nicht. Der Name ist ja auch eigentlich mehr als mehr antiheldisch gedacht. Wir sind Helden.
Hast du einen Held oder ein Vorbild, was du bewunderst?
Ja, ich kann an dieser Stelle, wenn Leute sich fragen, was ist mein Idol oder mein Vorbild, auch immer nur dazu raten, das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Leute, die man medial kennt, sind natürlich auch nur einseitig wahrgenommen. Man neigt vielleicht auch dazu, deren Aussagen immer für bare Münze zu nehmen, was auch gefährlich ist. Also wenn überhaupt Vorbilder, dann denke ich nur im Freundeskreis, Familienkreis, was auch immer. Leute, die man kennt, das ist das Beste. Dann kennt man auch die kritischen Punkte und das ist, glaube ich, der beste, sagen wir mal, Teich, um Vorbilder zu angeln.